Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich sag's gleich vorab, diese Folge wird besonders, weil sie die 99. reguläre Episode ist, weil sie vielleicht einen der aussageschwächsten Titel tragen wird und weil wir heute mal zur Abwechslung etwas mehr als sonst über unsere Arbeit sprechen wollen. Aber statt euch noch weiter zu verwirren, begrüße ich erstmal meine PS- und Motorradkollegen Johannes Müller und Fabian Dresler. Hallo, ihr beiden.
Moin, Freddy. Aussageschwach, ja, du startest ja super rein. Danke.
Interessante Herleitung. Da bin ich jetzt gespannt, warum.
Das war unter dem, ich vermute, dass die Folge einfach Supertest heißen wird, aber dazu kommen wir noch.
Ja.
Ja. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige noch. Ich habe es mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Podcaster und ebenfalls Redakteur bei Motorrad. Und mein Skript ist heute so übersichtlich wie noch nie. Das hat auch seinen Grund, aber wir wollen die Frage natürlich beantworten. Was ist denn der Supertest? Aber bevor wir dazu kommen, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir vorab vielleicht mal sagen sollten, was macht denn einen richtigen Motorradtest aus? Und nach 98 Folgen Podcast kann man das ja vielleicht auch mal erzählen.
Ja, ich hake da liebend gerne direkt mal ein. Also so ein bisschen ist diese Folge ja speziell tatsächlich, weil wir auch von uns aus gesagt haben, wir wollen mal ein bisschen schonungslose Eigenwerbung betreiben. Das Ganze hat aber, glaube ich, trotzdem auch einen für unsere Zuhörer irgendwo interessanten Hintergrund. Wir haben euch ja wirklich nicht groß behelligt mit Testthemen in den letzten Jahren, kann man schon sagen.
Mit Testthemen schon, aber wir sind eben nie wirklich darauf eingegangen, wie werden denn Motorräder eigentlich getestet bei uns? Das ist der Punkt.
Genau, und dazu eignet sich der Supertest, der neue PS Supertest 2.0, ganz besonders, weil das ein Format ist, das eigentlich der Performance-Test schlechthin schon immer war und jetzt halt der nochmal auf eine neue Art und Weise aufgesetzt wird, was jetzt gerade so in den letzten Wochen und Monaten die Redaktion sehr umgetrieben hat. Und deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, genau darüber mal zu sprechen.
Ich finde es ganz witzig, Ferdi, du lachst immer, wenn man Supertest sagt, das ist so ein bisschen so Mickey Maus Begriff, ne? Das ist so.
Ja.
Na, der Supertest ist halt ein Supertest und Ziel der Episode heute sollte wohl sein, mal zu auch denjenigen, die den noch nicht kennen, zu erklären, warum das eigentlich so ist.
Ja, da können wir vielleicht generell mal erklären.
PS-Leser wissen ja schon längst, dass der Supertest ein Supertest ist und warum.
Ja, ihr könnt ja vielleicht auch für die Motorradleser und Hörer und alle erklären, vielleicht was den unterscheidet jetzt von dem, ich sage jetzt mal vom 1000-Punkte-Test, den es beim Motorrad gibt.
Ja, also ich denke, auch den sollten wir erstmal erklären. Das, also generell ist es ja so, dass Motorradtest ist ja ein großes Thema. Also wir, Motorrad und PS, wir stehen ja wirklich für Testen und wir stehen für unabhängiges Testen. Als eine der wenigen Hochburgen, die es dafür noch gibt.
Yes, das ich recke ist, gerade die Faust in die Luft. Das nur am Rande.
Das Problem ist halt, dass das Wort Test viel sagen kann, in keiner Weise geschützt ist und das Wort Test natürlich auch inflationär benutzt wird, vor allem in den Weiten des Internets. Also wenn jemand ein Motorrad sich ausleiht, damit eine Runde fährt, dann kann er natürlich sagen, er hat dieses Motorrad getestet. Und das wollen wir auch niemandem absprechen. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, wie wir Motorräder testen. Also Motorrad testen heißt bei uns Daten erheben, eine objektive Bewertung dieses Motorrads vorzunehmen. Und da ist das Wort objektiv eben ein ganz wichtiges. Also wir versuchen, unsere Testergebnisse wirklich so vergleichbar wie möglich und so weit entfernt von persönlichen Vorlieben wie möglich zu gestalten. Und das bedeutet, dass wir einfach im ersten Fall mal Daten erheben. Das bedeutet zum einen Leistungsmessungen. Also wenn jetzt ein Motorrad, welches auch immer, zu uns kommt, dann wird das auf den Prüfstand gestellt, auf unseren Prüfstand. Und dann wird dort die Leistung gemessen. Und wir verlassen uns nicht darauf, was der Hersteller angibt. Das Gleiche gilt auch für das Gewicht. Vorderrad, Hinterrad wird auch auf unserer geeichten Waage genau gemessen. Das Gleiche gilt auch für Fahrleistung, also Beschleunigung und Durchzugswerte. Das sind alles Sachen, die wir selber messen und die auch tatsächlich, da kann man so selbstbewusst sein, nur wir messen. Also diese Daten, die dann nicht von den Herstellern, sondern von einem unabhängigen Tester oder von einem unabhängigen Haus wie uns kommen, die gehen dann auch um die Welt und die werden dann auch in der ganzen Welt veröffentlicht. weil das eben ein vom Hersteller unabhängiges Prozedere ist. Und diese Datenerhebung ist dann eben ein großer Teil der Bewertung eines Motorrads. Natürlich gibt es aber auch weichere Bewertungsfaktoren als jetzt Beschleunigung. Zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal anfangen, es gibt natürlich die Bewertung von einer Motorcharakteristik oder vom Handling. Und da wird es dann sehr interessant, weil da haben wir natürlich diese weichen Kriterien, so gut es geht, versucht zu objektivieren.
Und das weiß keiner da draußen. Wir haben Testhandbücher.
Genau.
Und in diesen Testhandbüchern steht drin, welches Kriterium nach welchen Maßstäben wie zu beurteilen ist.
Richtig.
Also steht jetzt ein Beispiel, wenn da Laufruhe steht, steht also, gibt der Motor Vibrationen ab in unterschiedlichen Drehzahlbereichen? Sind diese Vibrationen unangenehm? Also welcher Natur sind diese Vibrationen? Stören die? Wo finden die im Motorrad statt? Um jetzt mal nur irgendein x-beliebiges Beispiel rauszunehmen.
Ja,
also
Vibrationen sind interessant da schon zum Beispiel, ja.
Ja, da steht das klipp und klar drin in diesen Handbüchern, wie zu testen ist und wie Sachverhalte zu beurteilen sind.
Ja, genau. Also Vibration zum Beispiel, ein Punkt, wo kommen die an? Kommen die in den Lenkerenden an? Kommen die in den Rasten an? Im Sitz? Ja. Welche Frequenz haben die? Ein Thema, was den Motor zum Beispiel betrifft, dann Motorcharakteristik, geht es natürlich um Leistungsentfaltung. Also zum einen natürlich die Leistungsentfaltung aus der Drehzahlmitte, aus unteren Drehzahlen, aber dann auch eben das Drehvermögen nach oben raus, zählt da alles mit rein. Beim Handling ist es auch interessant, wir differenzieren die Handlichkeit von der Fahrstabilität, vom Lenkverhalten, also wie neutral verhält sich das Motorrad in Schräglage. Das heißt, man muss ein Motorrad nicht nur fahren, um es zu testen, sondern man muss es testfahren. Das heißt, man muss zum Beispiel auch in eine Kurve hineinbremsen, in einer Kurve bremsen, schauen, was macht das Motorrad, stellt es sich auf, kippt es vielleicht rein, in Schräglage den Lenker loslassen, schauen, was macht das Motorrad, will es sich aufstellen, will es nach außen fahren. Das sind alles Fahrsituationen, die man herbeiführen muss, um ein Motorrad zu testen und die man nicht einfach beim normalen Motorradfahren so mal eben erschließen kann. Und das ist eben auch der Grund, warum dann diese Punktewertungen von uns so vergleichbar sind, weil man das natürlich auf vergleichbaren Strecken macht mit den Motorrädern und dann eben erst diese Schlüsse ziehen kann, wie gut ist das Motorrad in diesem und jenem Kapitel.
Also möglichst immer gleich, möglichst immer nachvollziehbar gezielt und eben nicht nur einfach ein paar Fahreindrücke irgendwie wiedergeben. Ja?
Genau. Und nochmal, also wir wollen diese Fahreindrücke, die da auch, wo jeder seine Berechtigung hat, also es ist natürlich Motorradfahren hat einen großen subjektiven Anteil und es gibt Dinge, die gefallen mir und die gefallen mir nicht. Aber seine Eindrücke zu einem Motorrad zu sagen, ist kein Motorradtest. So, das ist bei uns vielleicht so diese große Differenzierung, die man mal machen muss. Und das ist nämlich auch das, was den großen Aufwand von einem Motorradtest am Ende ausmacht.
Ja, also dazu noch anschließend, absolute Objektivierbarkeit außerhalb der messbaren Kategorien Gewicht, Leistung, Fahrleistung ist natürlich eine Illusion. Aber, oder ein Ideal. Aber wir versuchen in dem, was sich Test nennt, in Abgrenzung beispielsweise zu einem Fahrbericht oder zu einer Impression, so nah wie möglich an diese Objektivierbarkeit ranzukommen. Das ist der Punkt.
Das ist vielleicht ein Punkt, den man rausgreifen kann. Man kennt ja diese klassischen, ein neues Motorrad wird vorgestellt und der Hersteller lädt ein, man darf damit eine Runde fahren und schreibt dann seinen Bericht dazu. Das heißt, bei ganz vielen Tests, bei uns heißt es ganz bewusst nicht Test, sondern entweder Premiere oder Fahrbericht. Aus dem Grund, weil es nach unseren Maßstaben kein Test ist. Wir haben keine eigenen Messungen gemacht und für diese objektivierten weichen Kriterien ist es bei uns auch immer wichtig, dass mehrere Fahrer das Motorrad bewerten. Also mein Eindruck vom Motorrad, der ist vielleicht interessant für jemanden und der vom Johannes auch und der von dir, Ferdi, auch. Aber für sich alleine genommen ist es natürlich kein objektivierter Test, weil man auch andere Fahrer da draufsetzen muss, die dann eben diese Kriterien erfüllen, bewerten und dann im Gespräch eben auch sich austauschen und sagen, was hast du gefühlt, wie hast du es erlebt und wie kann diese Bewertung dann am Ende stattfinden?
Ja, bei Motorrad ist es ganz extrem, da ist quasi der personifizierte Test Carsten Schwers und der Timo Morbitzer, die also, ja, Carsten macht es ja seit ever und Timo jetzt ja auch schon sehr lange, also und die beiden stehen im permanenten Austausch und erarbeiten gemeinsam. Was ist die Sicht der beiden als zentrale Testfahrer? Bei uns ist ja der Redakteur auch immer unterstützt vom Testfahrer an sich. und die erarbeiten sich gemeinsam eben die Motorräder. Und wenn man das so lange macht, erschließt sich einfach eine Grundkennlinie, die einfach erwiesenermaßen funktioniert. Ja. Aber das ist auch bei PS ähnlich. Auch die PS-Redaktion erarbeitet sich die Motorräder in aller Regel gemeinsam und in aller Regel so, dass alle sagen können, da gehe ich mit. Unterschiedliche Fahrertypen, unterschiedliche Staturen auch. Klar, so Sachen wie Ergonomie sind ja auch immer von persönlichen Gegebenheiten abhängig. Aber eben nochmal, der Anspruch ist es, so verlässliche, allgemeingültige, nachvollziehbare Aussagen wie möglich zu treffen.
Ich glaube, was da auch dazu kommt, ihr habt das schon gesagt eben, dass ihr euch da intensiv austauscht und eben im Gegensatz zu einem Fahrbericht, wo ich eben, der dort eingeladen wurde, ich alleine meinen Fahreindruck wiedergebe, sondern dass ihr das eben wirklich, ja, eben euch austauscht. Und ich glaube, was auch hilft, natürlich, je länger man dabei ist, desto mehr Motorräder ist man ja auch gefahren und desto besser kann man das in Kontext setzen. Das merke selbst ich, der die Motorräder ja meistens, ich sage jetzt mal, nur in so einem Reisekontext hat. Aber auch da, irgendwann hast du so einen gewissen Fundus an Erfahrungen, wo du so ein Motorrad in Relation setzen kannst.
Ja, Ferdi, was du da sagst, das ist absolut richtig und auch wichtig. Also natürlich, als Testfahrer kriegt man immer mehr Erfahrung und es gibt so ein paar Sachen, die erspürt man dann auch einfach wirklich schnell. Und da kann man auch bei so einer Fahrpräsentation dann sofort wirklich ein Urteil ziehen, wo man sagen kann, das ist jetzt zu 95% auch durch die Kollegen abgedeckt. Ja. Wenn es dann aber in die Feinheiten reingeht, dann sind diese gleichen Bedingungen, um Motorräder zu vergleichen, tatsächlich extrem wichtig. Weil wenn man jetzt, sagen wir mal, das eine Naked Bike über die Schwäbische Alb fährt und das nächste irgendwie über spanische Landstraßen bei einer Präsentation, dann kann man die mit Erfahrung sicherlich beide irgendwie so einordnen und bewerten. Aber diesen direkten Vergleich, den kriegst du eben wirklich nur über gleiche Bedingungen. Und da kannst du auch wirklich so erfahren sein, wie du willst. Wenn du die Feinheiten ausarbeiten willst, brauchst du die Vergleichbarkeit über diese Bedingungen so gut, wie es irgendwie geht.
Ja, mir ist noch ein Aspekt gerade eben, den ich noch loswerden wollte. Also dieser Punkt, je mehr du gefahren bist, desto mehr kannst du in Bezug setzen. Deshalb ist es auch der Anfang, der Einstieg ins Testerleben so ein bisschen knifflig. Im ersten halben Jahr, wenn du alleine bist, kannst du keine allzu belastbaren Aussagen machen. Es findet hier so eine Art Eichung der Popometer der neuen Testredakteure statt.
Ja.
Und das ist wirklich so. Also das ist so eine Eichphase im ersten Jahr, zwei Jahre, nach drei Jahren spätestens ist das natürlich abgeschlossen. Aber wo du wirklich so geeicht wirst auf, schau mal, fühlst du das? Wie empfindest du das? Und so werden die Motorräder, also das ist wie ein Kollektiv. Ja. So.
Das kann man nicht, also das muss man tatsächlich erlernen im Testbetrieb. Das ist jetzt das erste Jahr, verlässt man sich mehr auf die Erfahrenen, als dass man da eine eigene Meinung mit reinbringt. Und das ist auch gut so natürlich.
Ja, das ist wirklich ein kurioses so Gemeinwesen, das hier entstanden ist. Aber das braucht's.
Ja.
Weil das schützt dann letzten Endes da auch davor durch so Einzeleindrücke oder vielleicht ist einer mal falschen Fuß aufgestanden, whatever, und lehnt sich dann aus dem Fenster und liegt falsch. So, das ist genau das, was es zu vermeiden gilt.
Ja.
Bin ja vor dem Start dieses Eichprozesses bin ich ja schon in Service-Ressort versetzt worden, deswegen.
Ja, schade. Also.
Ja, aber um das noch kurz gesagt zu haben, ich war ja eben vor kurzem mit einer K1600 zum Beispiel unterwegs und natürlich, das ist jetzt ein Extrem, aber das ist schon auch was ich mittlerweile anders wahrnehme, einschätzen kann, als ich es jetzt vor 5 Jahren gemacht hätte. So, weil.
Ja, du hast ja auch schon reichlich Erfahrung auf allem möglichen.
Ja, eben. Und das ist eben schon da. Und ihr macht das ja am laufenden Band. Also das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin ist auch schon wieder 2 Jahre her, bin ich ja mal mitgefahren als Aushilfsfotofahrer sozusagen, weil wirklich Not am Mann war. Und da habe ich mich schon umgeschaut, wie ihr da unterwegs seid. Also da, das ist schon.
Ja, du hast ja das Test-Bootcamp auch durchlaufen, Ferdi, ne? Muss man sagen.
Ja, jein.
Als Volontär damals, glaube ich, schon, oder?
Ja, im Praktikum war ich, also im Praxissemester war ich ja bei Test und Technik, aber danach.
Mhm.
Ich wollte jetzt einfach noch ein bisschen hören, wie Ferdi uns Honig ums Maul schmiert. Hör nicht auf.
Ja, so. Nö, ich wollte jetzt aber schon aufhören, weil wir wollten ja.
Wir sollten vielleicht mal von dem allgemeinen
Testprozedere. Wir sollten mal zum Supertest langsam kommen.
Genau. Da ist vielleicht das große Stichwort dem Johannes Brenz auch schon unter den Nägeln, die Vergleichbarkeit, die wir gerade angesprochen haben, ne?
Ja, also genau. Erstmal, um noch ein bisschen zurückzurudern und auszuholen, der Supertest ist, den gibt's ja, der ist ja jetzt nicht neu. Den gibt's bei PS, dem Sportmotor-Magazin, ja schon seit vielen Jahren, sieben Jahre?
Ja? 6 Jahre.
Und in dieser Zeit hat also die Redaktion PS, vornehmlich in Form von Volkmar Jakob, dem lang gedienten Testredakteur bei PS, also ich habe nachgesehen und es schon wieder vergessen, 30 Motorräder waren es.
34 hast du gesagt, glaube ich, oder?
Warte mal, wir haben hier 31 und der 1 ist Doppelsplit, 32 Motorräder haben wir getestet. Eigentlich 33 Versuche hat es gegeben. Nee, 34, genau, es gab 34 Testversuche, 32 Tests waren im Heft. Ein technischer Defekt, ein Sturz.
Ja, und das klingt jetzt erstmal nicht viel. 32, 34 in 6 Jahren, würde man sich denken, ja, das reiße ich dir in einem Monat ab, 34 Motorräder eben fahren. Aber der Supertest ist eben ein besonderer Test, ist nämlich ein Rennstrecken-Performance-Test, wo es darum geht, ein Motorrad wirklich in seiner Tiefe zu ergründen auf der Rennstrecke und seine Performance so weit es geht maximal wirklich auszuloten und dann auch rauszufahren.
Genau, und das bedeutet zu dem üblichen Testprozedere, also das wir schon hatten, Leistungsprüfstand, Wiegen, Vermessen, also auch Lenkerhöhe, Breite, tralala, die ganzen messbaren, objektiv messbaren, mit einem Messwerkzeug erfassbaren Werte zu erfassen, zählt dann halt eben das Fahren auf der Rennstrecke. Und jeder, der schon mal auf der Rennstrecke gefahren ist, weiß das, dass der Reifen da natürlich ein absolut maßgeblicher Punkt ist. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, warum der Supertest so super ist. Ja. Der Supertest ist nämlich deshalb so super, weil er mehr als jeder andere Test, den wir hier im Haus machen, behaupte ich jetzt mal, und ich denke, das lässt sich halten, externe Faktoren und Faktoren, die Vergleichbarkeit behindern, ausschaltet. Das heißt, wir fahren den Supertest grundsätzlich auf einem Einheitsreifen. Das war bei den ersten, ja, bei der ersten, sagen wir mal, Reihe an Supertests war das der Michelin Performance Slick. Und das wird jetzt der Bridgestone Slick sein. Warum ist das so wichtig? Die Serienmotorräder kommen auf ganz unterschiedlichen Serienbereifungen und wenn man auf einer Rennstrecke Vergleichbarkeit über eine Reihe von Tests herstellen will, wären unterschiedliche Reifen ein so großer Unterschied, dass das völlig witzlos ist. Die Motorräder kommen auf zulassungsfähigen Reifen, die auch die Rennstrecken, das Rennstreckenpotenzial der Motorräder überhaupt nicht zutage treten lassen. Also wenn ich auf der Rennstrecke mit dem Straßenreifen unterwegs bin und dann Aussagen über das Performance-Potenzial des Motorrads machen will, ja, völlig lächerlich.
Schwierig und auch genau, wenn man dann an die Rundenzeiten denkt, wo du später gleich noch zu kommen wolltest, glaube ich,
genau,
dann ist der gleiche Reifen eigentlich das Wichtigste.
Genau, eigentlich sollte man ja erstmal bei der Strecke an sich anfangen. Also
aber Johannes, warte mal, bevor du da anfängst, Rundenzeiten heißt grundsätzlich mal ganz von vorne angefangen, wir sprechen über sportliche Motorräder mal im weitesten Sinne, oder?
Genau. Also
das noch vorab vielleicht.
Kern des Fokus sind Sportler, Sportmotorräder, sportliche Motorräder. Das ist natürlich jetzt schon...
Also auch sportliche Nakedbikes vermutlich, oder?
Genau, ja. Genau. Also,
deine K1600 kannst du rausnehmen, Ferdi.
Im Kern geht's um Sportler, also Superbikes und Supersportler. Aber eben auch sehr sportliche Naked Bikes bis runter zu, also ich sag mal, wir haben natürlich alle Superbikes durchgetestet, auch mehrfache Modellgenerationen, alle Super Nakeds und das, was dann später das Hyper Naked wurde, war alles im Supertest. Dann auch die hochperformanten Mittelklasse Naked Bikes vom Schlag MT-09 SP, Duke Air. Das Unsportlichste, was wir drin hatten, war die Ducati Supersport S als Sporttourer. Und dann haben wir zum Schluss auch mal so dann und wann uns ein Gag erlaubt. Also wir haben mal eine Hayabusa durchgescheucht und auch eine Ninja H2.
H2 SX.
SX, auch cool.
Also für den Gag hätte ich noch einen anderen Vorschlag, aber...
Der da wäre?
K1600.
Ja gut, die hat ja immer einen 17 Zoll Räder, da könnten wir dann den Einheitsslick auch
160 PS, also bitte.
Ja, ist ja eher solide Mittelklasse in dieser Liga, aber das ist auf dem anderen.
Egal, sorry, ich wollte dich jetzt nicht noch weiter raus.
Das ist jetzt schon wieder überheblich. Nein, also Bottomline-Motorräder, die, sagen wir mal, gemacht sind, um zu performen. Ja. So, im weitesten Sinne. Aber genau, also eigentlich müssen wir ja erstmal bei der Rennstrecke anfangen, denn die Vergleichbarkeit im Test fängt damit an, dass du am gleichen Ort auf der gleichen Strecke testest. Und wir versuchen das auf der Landstraße abzubilden. Wenn wir da einen Vergleichstest haben, fahren wir alle Motorräder am gleichen Tag auf der gleichen Route Test auf der Landstraße. Und im Supertest heißt das, immer die gleiche Rennstrecke zu benutzen, um da schon mal die erste Vergleichbarkeit herzustellen. Das war bislang Hockenheim. Aus verschiedenen Gründen haben wir uns jetzt entschieden, zuletzt nach Oschersleben zu gehen. Mitunter auch, weil Hockenheim, also A, waren wir mit der Strecke irgendwo fertig, muss man sagen. Ist auch nicht ganz die optimale Motorradteststrecke, weil sehr Highspeed-lastig, sehr Tausender-lastig, also nicht die optimale Strecke. Klar, man kann da Aussagen über Handling treffen, aber aus unserer Sicht nicht ganz optimal. So, ja. Und Oschersleben eigentlich als die deutsche Hobby-Racing-Rennstrecke, die auch schwächeren Motorrädern mehr Chance gibt, ihr Potenzial zu entfalten, möchte ich mal sagen. Oder, ja. Fabi?
Ja, auf jeden Fall. Also eine technisch anspruchsvolle Strecke, ja. Trotzdem relativ kompakt, wo klar eine Leistungsentfaltung und eine Leistung einen kleinen Unterschied macht, aber wie Johannes sagt, das ist auch eine Strecke, wo man mit einem nicht so starken Motorrad ja eine Chance hat, da flott rumzukommen. Und wenn man jetzt an Hockenheim denkt, da ist natürlich allein durch die Parabolika werden die Abstände allein aufgrund der Leistung extrem groß dadurch.
Ja, nicht ganz repräsentativ, auch nicht ganz schön. Also Parabolika und Spitzkehre, recht spezielles Feld, das auch die Ergebnisse insofern ein bisschen speziell gestaltet. Ja, ja. Also Oschersleben einfach die schönere Strecke, muss man für die allermeisten, muss man klar
Kann
sagen.
Ich gut nachvollziehen, also ja.
Ja, ja. Die dankbarere Strecke auch. Zumal auch in Hockenheim dann der Bremsverschleiß immer abartig groß. Also ist auch ein bisschen eine Materialschlacht Hockenheim, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, das stimmt. Und in Oschersleben gibt es halt auch Sektionen, wo man sagt, okay, hier zählt die Leistung jetzt gerade wirklich untergeordnet und dann kann man in dieser Sektion eben auch einen Supersportbike mit einem Superbike mal übereinander legen, in dem Data Recording, was wir dann ja auch erheben, kommen wir später vielleicht dazu.
Ja.
Und dann halt wirklich mal gucken, hat so ein Supersportbike vielleicht auch mal Vorteile in einer bestimmten Sektion. Das ist in Hockenheim extrem schwierig.
Ja, richtig. Genau, also die Einheitsstrecke, der Einheitsreifen, großer Schritt in Richtung maximale Vergleichbarkeit. Allein Schaut euch um, ich will jetzt gar nicht andere schlecht machen, aber wer macht sich schon mal diese Mühe, Einheitsbereifung zu fahren bei irgendwas? Und der nächste entscheidende Punkt ist dann natürlich in Anführungszeichen der Einheitsfahrer. Also der immer selbe Zeitenfahrer, der auf einem möglichst gleichen fahrerischen Niveau und Einsatzniveau, das möglichst hoch ist, aber immer noch ein bisschen Luft lässt, man will ja nicht stürzen, diese Fahrzeuge zu bedienen und dieses Performance-Potenzial quasi zu heben. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ich völliger Rennstreckenneuling wäre und ich würde einen Test fahren, dann würde ich mich selber mehr weiterentwickeln und schneller werden und damit eigentlich mehr Aussagen über mich selbst machen als über das Motorrad. Ja, und deshalb haben wir beim Supertest schon immer einen Zeitenfahrer eingesetzt. Das war bislang der Christoph Höfer. Die meisten kennen ihn als ein 50.
Und der Grüße, hat, guter Mann.
Ganz dicke Grüße an 50. Also der hat bei den vergangenen 30 Supertests performt ohne Ende und hat also wirklich bis auf ganz wenige Ausnahmen. 50 konnte nicht immer. Klar, ein oder zweimal mussten wir auch ausweichen. Das gelang dann auch. Aber letzten Endes die ganz große Stärke war, dass wir einen Fahrer haben, der schon auf einem sehr hohen Niveau schon immer agiert und quasi die Motorräder auf eine Art und Weise bewegen konnte, dass A, dass dem Motorrad dann gerecht wird und B, dass er aber auch keine Vorlieben hat und dass er quasi einfach auf eine möglichst gleiche Art und Weise die immer getestet hat. Auch das ist natürlich erstmal ein Ideal, dass ja die Bestrebung ist, das zu 100% abzubilden. Natürlich kann man sagen, gelingt das immer. Auch ein 50 hat mal einen besseren oder einen schlechteren Tag. Das muss, oder jeder, so wie jeder Mensch. Am Ende gibt es einen Faktor Mensch. Aber das Bestreben, diesen Faktor Mensch so klein wie möglich zu halten in dem Testprozedere, das ist halt das Besondere an diesem Supertest. Und das gelingt auch dann erst, nur dann erst richtig gut, wenn du eben über viele, 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 viele Tests den gleichen Fahrer auf dem gleichen Reifen, auf der gleichen Strecke antreten ja. lässt. Und das ist, was den Supertest so super macht.
Genau. Begleitet vom Jaco dann, der...
Begleitet vom Redakteur. Ja. So, genau. Jaco als Testredakteur, der natürlich auch sehr verlässlich, sehr schnell fährt. Aber, und eben wieder, beide erarbeiten sich das Motorrad. Und da nochmal, also... Heidenrespekt vor 50, der da wirklich also nur einmal zum Sturz kam in der ganzen Zeit. Und ansonsten wirklich also bombastische Rundenzeiten in Hockenheim geliefert hat.
Ja.
Und wirklich auch ein sehr analytischer, intelligenter Fahrer, der mit seinem Input eigentlich den Supertest ja, mit aufgebaut hat, muss man klipp und klar so sagen.
Ja.
So. Damit stellt sich jetzt natürlich auch ein bisschen die Frage,
wie man es noch besser machen kann.
Wir sprechen ja, was man da besser macht. Wir sprechen ja über den Relaunch des Supertests jetzt auch. Wir sind von Hockenheim weggegangen aus den genannten Gründen und wir sind jetzt auch, und das ist ein bisschen auch der Grund, warum Fabi hier sitzt, wir haben uns also entschieden, dass es aus Gründen auch sinnvoll ist, das Rundenzeitenfahren in-house abzubilden, also dass auch ein Fahrer, dass wir eigentlich möchten, dass einer von uns die Rundenzeiten fährt, weil es natürlich noch besser ist, wenn das selber Erlebte quasi auch der präsentiert wird. Lass mich bessere Worte finden. Es ist optimal, wenn derjenige, der die schnelle Zeit fährt, es auch direkt dem Zuschauer oder dem Leser vermittelt. Und da hat sich jetzt eben durch die vielen Racing-Einsätze von Fabi in den letzten drei, vier, fünf Jahren, ja, seit du dabei bist eigentlich, ja. Die glückliche Situation ergeben, dass Fabi heute die Rundenzeiten, die, ja, das kann man jetzt, glaube ich, an der Stelle sagen, die in 50 auch liefert als altgedienter Racing-Recke und auch Instruktor, jetzt eigentlich auch stabil, verlässlich abbilden kann. Ja, also sehr sicher, sehr schnell, ohne persönliche Vorlieben fahren kann. Und das bedeutet natürlich, dass wir jetzt sagen, ey komm, lass uns das mit einem eigenen Fahrer besetzen. Fabi wird sich trotzdem zusammen mit, also der Jaco wird nach wie vor die Heftartikel liefern, aber der Fabi fährt die Rundenzeiten und das ist jetzt auch neu, moderiert quasi die Videos. Also wir stellen diesen neuen Supertest, der jetzt also nach altem Prozedere, nämlich Einheitsreifen, jetzt Bridgestone, Einheitsstrecke, jetzt Oschersleben, Einheitsfahrer, jetzt Fabi. Neu ist Video, Bewegtbild, Action. So.
Genau, ja. Freut euch, liebe Podcast-Hörer, ihr dürft demnächst, müsst keine Hefte mehr kaufen, um den Supertest, um den Supertest konsumieren zu können.
Genau, also Teil der Überlegung war halt auch einfach zu sagen, ey, dadurch, dass ein zweiter Redakteur vor Ort ist, der dann auch noch selber die Rundenzeiten fährt, entsteht halt auch die Kappa, Video noch zu machen, denn wir sind ja alle auch nicht irgendwie hinterm Mond. Wir haben ja auch mitgekriegt, dass da draußen der eine oder andere durchaus auch mal ein Video sehen will. Und wir haben da eigentlich auch sehr großen Bock drauf. Und deshalb haben wir gesagt, komm, da passt jetzt einfach alles zusammen. Deshalb sind wir hier, um den Supertest schamlos zu promoten. Ich hoffe, wir sind da auf einem guten Weg. Nein, das ist also wirklich, es ist auch, das möchte ich mal sagen, es ist ein Projekt, auf dem, das wir alle sehr stolz sind. Also, das läuft jetzt. Ihr habt jetzt 3 Episoden im Kasten, wenn man so will,
ja,
für den Rest des Jahres. Ziel ist es noch, wie viele zu produzieren?
Wir würden gerne noch 4 machen.
Also 7 Supertests in der jetzt laufenden 2025er Saison, die natürlich wettermäßig in Oschersleben Anfang Oktober.
Da könnt's ja.
Ende,
da
ja, also eng. Im September ist die Nummer durch.
Ja,
also.
Genau.
Und dann wollen wir eben year round in jeder PS einen Supertest haben und auch eben alle 4 Wochen circa ein Supertest-Video veröffentlichen auf Motorrad Online und natürlich auch auf YouTube. So.
Genau. Und das, worauf man sich dann freuen kann, ist eben eine auf Dauer aufgebaute Vergleichbarkeit der Performance der Sport- und Rennmotorräder. Und zwar dann auch wirklich in der Tiefe behandelt. Also wenn wir jetzt mal reingehen beim Supertest, geht es natürlich am Ende darum, wie schnell kann dieses Motorrad um die Rennstrecke von Oschersleben fahren. Und die Rundenzeit ist ein zentraler Teil des Supertests, aber nicht der komplette.
Ich hake da kurz ein. Also, falls es an dieser Stelle noch nicht offensichtlich geworden sein sollte, jeder Supertest behandelt ein Motorrad allein.
Genau.
Die Vergleichbarkeit der Motorräder entsteht über die Serie.
Richtig.
Denn dadurch, dass wir ja immer möglichst gleiche Bedingungen haben, kann man die alle Motorräder, die durch dieses Prozedere gegangen sind, dann auch in der Länge quasi vergleichen. Oder also den Quervergleich erstellen. Das ist der Punkt.
Genau. Also wir nehmen uns dann im besten Fall, wenn die Bedingungen stimmen, pro Tag ein Motorrad vor. Und machen da eben Bridgestone-Reifen drauf. Ansonsten bleiben die Motorräder serienmäßig. Und wir fahren dann, Jaco und ich, zusammen ein Setup heraus. Also man kann ja viel einstellen an den Motorrädern heutzutage. Also einmal in der Elektronik, Fahrassistenzen und natürlich auch bezüglich des Fahrwerks. Schauen wir dann über verschiedene Stints von verschiedenen Fahrern, welches Setup ist für dieses Motorrad auf der Rennstrecke das für uns beste und performanteste. Und da tun sich dann schon Unterschiede auf. Bei manchen Motorrädern merkt man zum Beispiel, die sind so abgestimmt, dass sie vielleicht für die Landstraße gut funktionieren, wo man dann aber zum Beispiel beim Fahrwerk relativ schnell daran kommt, dass man alles zudrehen muss auf der Rennstrecke. Andere Motorräder, wo man jetzt vielleicht irgendwie bei einem Landstraßentest kein so gutes Urteil bezüglich des Fahrwerks hat fällen können, weil es einfach zu straff und zu hart war, die performen dann unter der Belastung der Rennstrecke vielleicht wiederum besser. Und deswegen ist ein Teil des Supertests dann eben ein Fahrwerkssetup auszuarbeiten und das eben auch den Zuschauern und Lesern an die Hand zu geben. Also es wird dann auch mit veröffentlicht. Dieses Setup sind wir gefahren und dieses Setup ist das von uns ausgearbeitete beste Setup für Oschersleben. Und dann geht es natürlich, machen wir unsere Testrundenfahrten und am Schluss geht es natürlich auf Rundenzeit. Die Rundenzeit analysieren wir mit 2D-Data-Recording. Also wir ermitteln die Rundenzeit übers GPS-Data-Recording. Da kann nicht gemogelt werden. Da werden die Sektionszeiten genau ermittelt und dargestellt und das veröffentlichen wir dann eben auch mit und dann können wir eben auch auf die Dauer schauen, welches Motorrad ist wo vielleicht schnell, warum ist es an diesem Punkt schneller als das andere, warum ist das andere hier besser und da schlechter. Und der Supertest beschränkt sich aber jetzt nicht einfach nur, das ist das beste Setup und das ist die Rundenzeit, sondern davon losgelöst machen wir dann natürlich unsere altbewährte, wunderbare Punktewertung, weil ein schnelles Motorrad muss nicht unbedingt besser sein als ein vielleicht ein bisschen langsameres Motorrad vom Fahrgefühl. Also es gibt natürlich wieder diese Kriterien wie Ergonomie, wie das Handling, wie die Fahrstabilität, wie die Kurvenstabilität. Das sind alles Sachen, die auch auf der Rennstrecke differenziert betrachtet werden müssen. Und es gibt natürlich Motorräder, die sind vielleicht leicht zu fahren und am Ende ein bisschen langsamer als ein Motorrad, was mit viel, viel mehr Körpereinsatz gefahren werden muss, aber am Ende ein bisschen schneller ist. Und das sind natürlich Feinheiten, die man rausarbeiten muss und die man ja auch wissen möchte, bevor man sich so ein Motorrad kauft. Also das sind ja Sachen, die wir dann wirklich raustesten wollen und müssen. Und deswegen ist die Punktewertung da losgelöst von der Rundenzeit auch ein zentraler Faktor. Natürlich ist es eine Rennstreckenpunktewertung, also wir haben jetzt keine Kriterien drin wie Laufruhe des Motors oder Fahrkomfort.
Oder Zuladung,
genau. Spielt keine Rolle, sondern das ist dann eben wirklich eine Punktewertung, die die zentralen Kriterien enthält, die auf der Rennstrecke wichtig sind.
Ja, also zwei Aspekte. Das erste Mal das Offensichtliche, aber oft lohnt sich das Offensichtliche zu sagen. Man kann ein Superbike, eigentlich auch ein Supersportler, also jede Form von ernsthaftem Sportmotorrad unter Performance-Gesichtspunkten nur auf der Rennstrecke sauber austesten. Du kannst natürlich ein 200 PS Motorrad auf der Landstraße fahren und Ergebnisse einfahren, aber dir wird immer ein Bereich bleiben, den du nicht ergründen kannst.
Du kommst
egal,
nicht in den Grenzbereich.
Wie Harakiri-mäßig du unterwegs sein willst.
Ja, du kommst nicht in den Grenzbereich, das funktioniert
noch nicht.
Noch
nicht mal ansatzweise.
Ja.
Das heißt, Sportmotorrad muss auf der Rennstrecke getestet werden. Erstens, also es, um das so offensichtlich mal zu sagen, ja, es muss von jemand getestet werden, der es auch entsprechend bewegen kann. Also ich selber habe so eine gewisse Grenze, bei der ich sage, bis hierhin mache ich seriöse Testaussagen über das Performance-Potenzial von Motorrädern. Die pendelt sich je nach Tagesform zwischen 95 und 150 PS sein, sage ich mal so im weitesten Sinne. Alles darüber hinaus kann ich zwar fahren und kann sagen, das ist leichter fahrbar oder schwer fahrbar, aber da möchte ich keine Aussagen mehr über das Performance-Potenzial machen.
Mhm.
So seriös, diesen Maßstab lege ich an mich selbst an und ich wünsche mir, dass alle anderen das auch tun, die Aussagen über Superbikes machen. Das ist das eine. Dafür eben der Testfahrer und der erfahrene Testredakteur. Ein häufig wiederkehrender Kritikpunkt oder eine Streitfrage: Muss nicht das schnellste Rennstreckenmotorrad auch das beste Rennstreckenmotorrad sein? Die Antwort ist nein.
Ja, exakt.
Sorry. Also man kann diese Sicht vertreten, aber das blendet halt völlig den Aspekt Fahrbarkeit und Reproduzierbarkeit aus. Ja, und das ist unserer Ansicht nach einfach. Selbst im High-End-Racing-Bereich bevorzugen die allermeisten Rennfahrer ein fahrbares Motorrad, ein über viele Runden, ein über Rennen, ein über Saison fahrbares Motorrad vor dem ultimativ spitzen, nur für eine Runde, nur für ein Rennen guten Motorrad.
Mhm. Ja.
Das heißt, die Fahrbarkeit.
Ja, vielleicht kann man es gerade, das ist jetzt natürlich irgendwie vielleicht Anmaßung, aber du kannst es ja ein bisschen mit dem Quartararo in der MotoGP gerade vergleichen. Der kann diese Yamaha ausquetschen auf eine Runde, dass er das Ding auf Pole stellt, aber die Ducati ist dann auf die Dauer, auf die Fahrbarkeit einfach das bessere Motorrad, weil sie einmal besser mit dem Reifen und zum anderen besser mit dem Fahrer umgeht.
Ja.
Und dann ist sie vielleicht nicht das Motorrad, was auf Pole Position steht, aber gewinnt die Rennen, weil sie in Summe das bessere Motorrad ist.
So, und eben deshalb spielt die Rundenzeit im Supertest zwar eine sehr große Rolle, also im Punkteschlüssel ist auch der größte Einzelposten im Punkteschlüssel.
Ja, na klar, am Ende wollen wir alle wissen, wie schnell ist das Ding.
Und
ne?
das ist ja auch genau das, was der Supertest liefert. Also die Vergleichbarkeit der Rundenzeiten ist auch wirklich sehr gut. Ich kann jedem nur die Lektüre von, was haben wir, in welches Heft war es? Die 8.9, das aktuelle Heft. Ich weiß jetzt nicht, wie es zur Veröffentlichung des Podcasts ist, aber PS 8.9.25, da ist also ein Best-of 30 Episoden Supertest drin, wo alle Rundenzeiten, alle Testergebnisse nochmal zusammengefasst sind, quasi zum Abschied vom alten Supertest. Und das ist also wirklich, die Quervergleichbarkeit ist da einfach, ist gigantisch.
Ja.
Also diese Strecke zeigt, dass das Prozedere funktioniert hat und auch weiter funktionieren wird.
Ja, also am Ende kann man sagen, glaube ich, wenn du ein Motorrad kaufen möchtest und dir überlegst, wie gut ist das denn auf der Rennstrecke und das für dich ein entscheidender Faktor ist, dann schau dir die PS-Supertest-Tabelle und den PS-Supertest an, weil da wirst du es so objektiv wie nirgends anders herausfinden.
So, okay.
Da könnten wir eigentlich einen Strich drunter machen und nach Hause gehen.
So gut, ja. So. Also ich habe es auf jeden Fall verstanden, was das Neue auch ist und dass er dieses gut gereifte Konzept jetzt eben nochmal weiterentwickelt. Zum Abschluss vielleicht, außer euch fällt jetzt noch was ein, aber ich würde zum Abschluss gerne nochmal auf den Punkt eingehen, der uns ja auch hin und wieder von Lesern ja zu Recht auch vorgeworfen, aber der ja auch angebracht wird. Ein Motorrad ist ja nun mal ein emotionales Produkt. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Kommt vielleicht auch mal drauf an. Auf der Rennstrecke ist man vielleicht eher, da geht es vielleicht eher um das Funktionale.
Naja, wenn du deine Ducati geil findest und der Typ mit der BMW an dir vorbeifährt, findest du sie vielleicht ein bisschen weniger geil, obwohl sie emotional ist.
Ja, also, oder um in dem Bild zu bleiben, das sind jetzt natürlich zufällig gewählte Hersteller, richtig?
Ja,
in dem Bild zu bleiben, also vielleicht findest du deine Ducati geil und die findest sie so geil, dass dir egal ist, wenn der ähnlich talentierte Fahrer auf der BMW vielleicht das leichter abruft und an dir vorbeifährt.
Ja,
so.
Also,
das ist auch legitim.
Also die etwas ketzerische Frage, auf die ich hinaus möchte, ist, es ist sau viel Aufwand für eine Serie von Motorrädern, die dann vergleichbar sind. Aber jetzt ist für mich die Frage, vielleicht ist es mir egal oder vielleicht will ich ja einfach nur wissen, wie ist denn mein Lieblingsmotorrad im Vergleich zu den anderen, aber es interessiert mich gar nicht, ob es das schnellste ist oder nicht. Oder gibt es wirklich die Leute, die wirklich sagen, ich kaufe mir nach der Motorrad 1000-Punkte-Wertung oder ich kaufe mir nach dem PS-Supertest, ich kaufe mir das Motorrad, was hier am meisten Punkte sammelt, das kaufe ich mir und damit bin ich dann am besten unterwegs?
Ich glaube, diese Leute gibt es auf jeden Fall. Man kann jetzt, es gibt natürlich, diese Kritik ist berechtigt. Die Motorrad ist ein emotionales Gerät. Wir lieben alle Motorräder und wir haben alle einen Hang zu bestimmten Motorrädern. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der ein Motorrad besitzt, den es nicht interessieren würde, wie es im Vergleich zu den anderen ist. Allein deswegen ist der Supertest interessant für viele Leute.
Besonders nicht auf der Rennstrecke, also besonders genau. Nicht im Performance-Segment eben, ja?
Genau. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der so ein Motorrad hat, den das nicht interessiert. Also so gar nicht interessiert, der sagt, nö, bleib mir weg damit. Und am Ende ist ja dieses alte Ding, wir sind ein bisschen das Stiftung Warentest.
Das natürlich, klingt immer so furchtbar unsexy, aber
ja, natürlich ist ein Motorrad emotional und natürlich kaufst du am Ende das Motorrad, was du geil findest. Aber du wirst dich trotzdem darüber informieren wollen und ehrliche Testberichte und objektive Testberichte haben wollen zu so etwas, weil es gibt sicherlich für Leute, die sich dafür interessieren, die zum Beispiel sich ein Trackday-Motorrad kaufen wollen, gibt es sicherlich das Argument, welches ist denn das Beste jetzt für mich? Mit welchem könnte ich denn am besten jetzt mal einsteigen? Und von welchem, was vielleicht geil aussieht und auch schnell ist, lasse ich aber vielleicht aus dem und dem Grund für den Anfang mal die Finger. Ich glaube, diese Menschen gibt es auch. Ich glaube, auch davon gibt es gar nicht so wenige. Und das ist dann unsere Serviceleistung einfach.
Ja, also ich sehe das im Grunde genauso. Also beides sind ja legitime Überlegungen. Du kannst dir ein Motorrad kaufen, weil du sagst, ich find's geil und mir ist es egal. Oder sogar du kaufst, ich find's geil, mir ist egal, dass es vielleicht nicht das nach möglichst objektiven Gesichtspunkten Beste ist. Alles fein, ist ja kein Problem. Also kann ja jeder machen, wie er will. Der Supertest oder unsere allgemeine Testarbeit eigentlich auch richtet sich an die Leute, aber die es wissen wollen. Die es wissen wollen, was kann's und was kann's nicht. Völlig, völlig losgelöst von der Überlegung der Emotionalität. Wobei wir die natürlich auch beleuchten. Wenn ein Motorrad geil klingt, dann steht das auch im Supertest. Keine ja, Sorge. So, also wir können Motorräder auch feiern. So ist es nicht. Wir sind ja nicht irgendwie ein Klotz, ein Eiswürfel. Ja. Aber das ist nicht der zentrale Gegenstand. Der zentrale Gegenstand ist es, leistet dieses Motorrad, was es ja auch leisten will. Der ganze Daseinszweck von einem Superbike ist die Performance.
Ja.
Und sie auf die Performance zu testen, heißt, sie im eigentlichen Sinn zu testen. Das ganze Shishi drumherum ist nice to have.
Ja.
Und wir beschreiben das auch, wenn das edles, eluxiertes Aluminium hat und wenn das Carbon besonders knackig glitzert, aber das spielt dann keine Rolle mehr. Und da, das ist ja auch der Punkt, auch beim Rennstreckenfahren im eigentlichen Sinn, also natürlich sind die Leute mit dem Herz dabei und viele fahren alte, lahme V2, luftgekühlte V2s auf der Rennstrecke. Kannst du machen, ist auch geil, macht Spaß, aber das Gros des Publikums, dem geht es doch um das schnelle Fahren, um das sportliche Fahren und dazu ist halt eben die Technik auch ein entscheidender Faktor.
Genau, und eine Sache, die man vielleicht auch sagen muss, wenn man sich jetzt wirklich, also wenn man vor einer Kaufentscheidung steht, es ist ja leicht, ein Motorrad Probe zu fahren, es ist relativ schwierig, ein Motorrad auf der Rennstrecke Probe zu fahren.
Oh ja.
Und es ist noch schwieriger, ein Motorrad am Limit auf der Rennstrecke Probe zu fahren, weil erstmal willst du dann auf der Probefahrt ja generell mal nichts kaputt machen. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo viele Leute vielleicht eher so ein bisschen eine Blackbox vor sich stehen haben und gar nicht so genau wissen. Und die sind natürlich dankbar für Testaussagen, die dann eben wieder objektiv und vergleichbar sind. Weil natürlich, du hast gerade gesagt, Leute, die einen alten V2 fahren, die setzen sich auf ein modernes Superbike drauf und das ist alles krass. Es ist alles viel stärker, es bremst viel besser. Aber du hast ja überhaupt keinen Referenzpunkt.
Ja, ja.
Du weißt ja gar nicht, wo liegst du da. Und da hilft dann sowas natürlich extrem.
Das perfekte Beispiel, also Leute kaufen sich, sagen wir mal, du hast dir eine A1 gekauft und du fährst erstmal im seriennahen Trim auf der Rennstrecke. Das funktioniert erstmal, dann wirst du schneller. Und wenn du dann halbwegs richtig schnell wirst, stellst du schnell fest, okay, die Bremse gerät in der Serienform an ihre Grenze. Ja, das hast du anfangs nicht gemerkt, aber dann wirst du schneller und dann hat das Material eine Grenze und setzt einen limitierenden Faktor, den du, wenn du den Supertest gelesen hättest, hättest du das gewusst. So, da stand das drin. Warum? Weil da ein Testredakteur oder weil da ein Testfahrer drauf saß, der den Speed von vornherein hatte, das festzustellen. Und der seine Knochen riskiert hat, damit du es nicht tun musst.
Ja, also ich sehe es ja auch so, um das vielleicht nochmal von meiner Nicht-Tester-Perspektive zu kommentieren. Ich sehe das auch immer so, diese Vergleichstests eher als Empfehlung, welches Motorrad für wen. Und ich habe das Gefühl, dass viel zu viele Leser das auch missverstehen, dass sie halt denken, Platz 1 ist der, Platz 4 ist der. Das heißt ja nicht, dass Platz 4 Schrott ist. Und wenn man eben lesen würde, das, was daneben steht als Fazit, dann kommst du ja eben drauf. Dann siehst du ja eben auch, ja, in dem Bereich so und so. Und dann kann man ja für sich daraus schlussfolgern, was ist denn für dich dann Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4. Und das ist finde ich, so das Missverständnis, was irgendwie viele, ist so mein Eindruck. Also
ja, es gibt viele Gründe, nach einem möglichst objektiven Testergebnis, die immer noch für oder gegen einen gewissen Kauf sprechen. Nähe des nächsten Händlers.
Ja.
Preis. Das beste Beispiel, ich finde die Aprilia toll, habe ich einen Händler in der Nähe, der auch den V4 korrekt beschraubt. Kann nicht jeder, vielleicht habe ich nicht das Vertrauen, dann ist vielleicht doch ein anderes Motorrad. Also das Testergebnis ist das Testergebnis, was du danach damit machst, ist dann noch deine Sache. Ja, also da gibt es noch, es gibt natürlich immer andere Faktoren, aber der Kernfaktor beim Sportmotorrad, die Performance, das können wir abbilden. Erstmal müsste ich ja an dieser Stelle auch noch einen Hut ziehen vor Fabi, sich das quasi hier angelacht zu haben und sich das angenommen zu haben, weil, also ich möchte nicht derjenige sein, der Heft für Heft und Super und Video für Video und Supertest für Supertest quasi, ich meine, es ist ja auch ein gewisses Risiko, auf der Rennstrecke da hinzufahren. So ist es ja nicht, ja. Also wir reden hier nicht von Boule-Spielen. So. Das finde ich erstmal krass so. Und dann, also Respekt, Hut ab. Ich glaube, wir können auch schon eine erste, es geht jetzt nicht um hier sich selbst auf die Schulter klopfen, aber können mal eine erste Referenzzeit in Oschos Leben, glaube ich, schon verkünden nach der dritten Folge. Was war so, nur damit für diejenigen, die Oschos Lebenszeiten einschätzen können.
Ja, also wir sind jetzt mit einem Serienmotorrad. Wir sagen natürlich nicht welches, es ist noch nicht
die ganz heiße. Achso, wir wollen ja nicht das Ergebnis. Achso,
noch nicht die ganz heiße Ware gewesen, aber es ist mit dem Serien-Superbike sind wir bei 1,31 gelandet.
Schon aus dem Stand quasi, also
ab, genau.
Ich meine, du hast ja reichlich Oschos-Leben-Erfahrung, da ist jetzt keine riesige Sprünge mehr zu entwickeln, aber nee. Wir stehen am Anfang des Supertests 2.0, das kann man auch klar sagen.
Richtig, genau.
Nochmal die Zeit 1,31.
1,31,8.
Ja, also ich denke, jeder, der schon mal in Oschos-Leben war oder schon mal Oschos-Leben-Referenzzeiten vor sich hatte, wird das auf einem Serienmotorrad mit Slick als das zu schätzen wissen, was es ist. So, also sehr, genau. Sehr aussagekräftig.
Genau, also was ich dazu sage, also vielen Dank erstmal für die Blumen.
Und, ja, hör nicht auf.
Ich bin natürlich kein IDM-Fahrer. Also das muss man vielleicht auch sagen. Wir sind professionelle Testfahrer und bei uns geht es auch um die Vergleichbarkeit auf einem sehr hohen Niveau. Wenn man jetzt natürlich einen IDM- oder einen WM-Fahrer auf so ein Motorrad setzt, ist der vielleicht nochmal 2 Sekunden schneller. Das ist aber nicht der, also da geht es dann in eine andere Region.
Ja, vor allem fährt er ja auch dann in der Regel nicht auf einem Serienmotorrad, nee, wo noch ein Kennzeichenträger dran ist.
Genau. Und
wo gerade eben vielleicht noch die Spiegel abgenommen wurden, das ist das eine.
Nee, die Spiegel haben wir auch dran gelassen.
Habt ihr die Spiegel dran gelassen? Mhm. Gut, also dann sieht es wirklich gut. Da ist dann auch das Thema Sturzrisiko. Also ich kann mich gut an Gespräche auch mit dem Rennfahrer erinnern, weil da war mein Hockenheim, glaube ich, bei einer 1,44 damals. Ich so, oh krass. Dann meinte so, ja, er könnte wohl noch eine Sekunde finden, aber dann braucht er die Freigabe für eine Schrottung.
Ja.
Also, ist der Punkt. Ja. Also du kannst ja das Sturzrisiko, ja, also, ne? Das gilt es zu beachten.
Ja,
so,
ja. Und ich glaube, wir sind mit den Zeiten, Rahmen, in dem wir uns jetzt bewegen, schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Ja, ohne jetzt zu sehr Selbstlob zu betreiben, aber das sind aussagekräftige Zeiten. Dafür lege ich die Hand ins Feuer so.
Aber dafür ist diese Folge da und das können wir uns, glaube ich, auch mal leisten.
Ja.
ab wann, weil diese Folge wird ja am 15.8. erscheinen. Der sollte sein,
perfekt,
wenn ihr das...
mit dem ersten Supertest.
Genau. Das wäre jetzt die Frage, ab wann?
R9 online.
Roundabout dann sollte der erste Video-Supertest der
Yamaha R9 auf YouTube.
Auf YouTube und Motorrad Online natürlich zu sehen sein.
Ja.
Okay. Ich denke, unser Publikum wird findig genug sein, um das. Oder wir verlinken es noch. Ja.
Wer auf motorradonline.de den Podcast gefunden hat, der findet auch den Supertest.
Klickt fleißig rein, kauft fleißig Hefte, ihr wisst ja.
Ja.
Ne?
Genau. Schaut euch den Supertest an. Wir sind auch dankbar für Feedback. Es ist für uns natürlich auch ein neues Format. Falls ihr Falls ihr Wünsche habt, falls ihr sagt, mich würde zu einem bestimmten Motorrad noch dies und jenes interessieren, schreibt es vor allem auf YouTube gerne in die Kommentare rein. Wir versuchen alles zu beantworten und freuen uns über Feedback.
Ja, das ist eine perfekte Überleitung, Fabi. Erstmal danke euch beiden für eure Zeit. Und Überleitung, genau, zum Ende der Folge ist es nochmal eine gute Gelegenheit, Johannes, die Hörerinnen und Hörer an unsere Q&A-Folge zu erinnern.
Oh ja.
Schreibt uns eure Fragen, die Johannes und ich beantworten sollen, als Kommentar oder noch besser wäre es an podcast@motorradonline.de. Das soll es von mir gewesen sein.
Nennen wir die Folge vielleicht der beste Motorradtest.
Ja, über den Titel müssen.
Oder, also im Schwäbischen heißt der Supertest ja auch das Supertest.
Das ist nicht so SEO-optimiert, oder? Supertest.
Ist das dann, was war das, langweiliger Titel oder wie war das?
Ja, genau.
Ein Supertest.
Aussageschwach. Ich werde mir was überlegen.
Ich hätte einen guten Titel. Ja. In aller Bescheidenheit, der beste Test der Welt.
Ja, finde ich gut.
Das werde ich vermutlich übernehmen. Und an dieser Stelle werden auch Schön. Alle wissen, was wir genommen haben. Also okay, dann verabschieden wir uns mal, bevor wir jetzt hier noch mehr abdriften. Also danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Danke, dass wir da sein durften.
Danke dir, Ferdi.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.